Ich möchte mit euch einen Traum, was ich hatte, mitteilen in dieser Nacht. Weil es lässt mich nicht los. Ich sah ein großes, richtig, richtig großes Feld. Und es war sehr schön, es war Sommerzeit, es war grüne, den Gras war grün, die Bäume waren blühen, alles war sehr schön. Und da waren unterschiedliche Menschen auf diesem Ort und Gottes Gegenwart war so stark zu spüren. Er war da, der war präsent. Trotzdem unsichtbar, aber man merkte, er war da. Und da war Gruppen von Leuten, die da am Beten waren oder die am Lachen waren und die einfach am etwas tun waren. Und es war ganz locker und easy und sehr leicht. Und dann sah ich eine junge Frau, ungefähr 17, 18 Jahre alt. Und diese Frau, sie suchte nach einer Berührung von Gott. Sie suchte und sie ging zu einer Gruppe und versuchte und dann ging sie zu den nächsten und dann ging sie zu dem nächsten und weiter und weiter und weiter. Und ich habe gespürt, wie sie diese Gegenwart, diese Berührung Gottes einfach suchte. Sie glaubte, sie kannte ihn, aber sie suchte diese Berührung. Und ich bin extra zu ihr hingegangen in dem Traum und habe einfach mal so, hey, warte mal, kann ich für dich beten? Und ich fing an, für sie zu beten und dann setzte sie sich. Okay, dann setze ich mit ihr. Und ich fing weiter an zu beten und sie steht auf und ging so ein bisschen so weiter, weil irgendwas hat sie dann da dazu gelenkt. Und ich ging dann mit ihr so quasi so und versuchte für sie weiter zu beten und sie konnte nicht still bleiben. Und sie war immer noch auf dieser Suche nach der Berührung, aber sie war nicht lange still genug. Und ich spürte, wie Gott so seine Hand, seine Berührung kam die ganze Zeit, aber sie hat nicht dieses Warte und Empfangen, sondern ich will und ich gehe und ich will und ich suche, ich will und komplett abgelenkt danach. Und ich dachte, wie oft sind wir wie das? Unbewusst und teilweise ist es nicht ein etwas, so, wo wir mit uns bestrafen sollen. Es ist kein schlechtes Wort oder sowas, sondern nur eine Einladung des Herrn. Ich möchte euch ermutigen damit. Sein Hand ist schon ausgestreckt. Sein Segen, seine Berührung ist für euch schon da. Für uns jeden persönlich schon da. Aber lasst uns nicht versäumen, diese Zeit zu nehmen, wo wir wirklich still, lange still genug sind, dass wir die Berührung empfangen können. Dass wir nicht zum Nächsten so schnell gehen, in unsere Beschäftigkeit. So, Vater, wir nehmen jetzt einen Moment Zeit. Und nicht zum Nächsten denken oder was wir hier zu tun haben oder die Beschäftigkeit oder die Arbeit oder die Verschiedenes. Im Moment nehmen wir diese Zeit. Wir suchen dich. Berühre uns.
Und ich bin
das hier mit Frieden. Empfange seinen Frieden. Er ist hier mit Liebe. Empfange seine Liebe. Er ist hier mit Freude und Kraft. Empfange von ihm. Trinke von dem lebendigen Wasser umsonst. Wir danken dir, Jesus. Herr, wir wollen von dir hören. Wir danken dir für die Gelegenheit, einfach still zu sein und dass du zu uns sprichst, dass du uns Ohren gegeben hast, die hören, dass du Herzen gegeben hast, dass du uns schon berührt hast. Wir sind so dankbar für deine Erlösung, für was du schon in unserem Leben getan hast. Danke, dass du gekommen bist und danke, dass du bald kommst. Und wenn wir hören, dass das Wort, was Ewald mitteilen möchte heute Morgen, Vater, ich bitte, dass du unsere Herzen berührst dadurch und dass du zu jedem persönlich sprichst. Lass es nicht Ewalds Worte sein, sondern lass es deine Worte sein, Heiliger Geist. Segne und salbe Ewald dafür, dass er spricht aus der Quelle aus dem Himmel und dass wir hören die Worte des Geistes von dir. Danke, dass du sprichst, dass du erfüllst und dass du hier bist. Wir empfangen und wir sind bereit. In Jesu Namen. Amen.
Hast du es schon einmal erlebt und vielleicht auch bereut, dass du aus Überforderung, aus Ärger, aus Unzufriedenheit, aus Angst, unbesonnen, unbedacht reagiert hast und nachher standst du da und sagst, hätte ich doch bloß meinen Mund gehalten. Wie viel Schaden entsteht oft durch solche Situationen, wo wir eben aus Angst, aus Überforderung, aus einer falschen Herzenshaltung heraus reagieren. Wenn es geht, ihr Lieben, ein bisschen weniger Echo, dann ist es leichter für mich zu sprechen und für euch hier auch zum Zuhören. Wir kennen diese Situation. Wie viel Schaden entsteht dadurch, dass wir unbedacht etwas sagen, dass wir unbesonnen sind, dass wir uns triggern lassen von eben Angst, Überforderung, Ärger, Wut, irgendwas, was in uns hochkocht. Wie schade, ne? Ich habe das schon leider zu oft erlebt, dass ich gerade Menschen, die mir sehr wichtig sind, die ich lieb habe, dann verletze, von Kopf stoße. Und nachher denke ich, Mensch, ein bisschen mehr Ruhe, Nachdenken wäre doch besser gewesen. Oder auch im Gemeindedienst habe ich das immer wieder auch erlebt, dass ich etwas Unbedachtes gesagt habe. Dass ich gedacht habe, ich habe schon alles gehört, alle Informationen bekommen, jetzt lass mich mal reden. Stattdessen wäre es gut gewesen, in Ruhe erst einmal zuzuhören. Und in so vielen Situationen. Also ich bin manchmal nicht besonnen, manchmal unbedacht. Und so oft habe ich das auch schon bereut. Aber ich will es lernen, besonnen zu sein. Du auch? Es gibt einen Weg, Besonnenheit zu empfangen von Gott und in unserem Leben einzuüben. Darum soll es heute gehen. Und ich glaube, dass wir zu jeder Zeit, aber auch in dieser Zeit, wo wieder Krisen, Einschränkungen da sind, gesellschaftlich, aber auch persönlich, dass es so wichtig ist, dass wir genau das lernen, nämlich Besonnenheit. Krise an sich ist ja nicht unbedingt irgendwas ganz Schlimmes. Krise bedeutet, du musst eine Entscheidung treffen. Du läufst vor die Wand und du musst entscheiden, rechts oder links. Krise bedeutet, etwas geht nicht mehr so weiter wie gewohnt, sondern du wirst ausgebremst und jetzt musst du den richtigen Weg finden. Stresssituationen können auch verursachen, dass wir irgendwie unbedacht reagieren. Besonnenheit. Was heißt Besonnenheit? Besonnenheit heißt so viel wie nachdenken, bevor man tut, bevor man redet. Sich besinnen. Besonnenheit heißt, wenn man im Duden nachschaut, dann steht da auch geschrieben Umsicht, Disziplin. Also sich zügeln, umsichtig zu sein, nicht gleich einfach reagieren. Besonnenheit im Englischen, da steht was von sound mind, also gesunden Verstand zu haben. Im Russischen steht Zelamudrie und das heißt so viel wie ganzheitlich weise zu sein. Wir lesen 2. Timotheus 1, Vers 7. Das ist so der zentrale Bibelvers, über den wir heute nachdenken wollen. Hier spricht Paulus, der selbst gerade in einer Krise sich befindet. Er kann nicht weitermachen, wie er gerne würde. Er steckt nämlich fest, und zwar in einem Gefängnis. Und das war das letzte Mal, dass er im Gefängnis war, weil danach hat er einen Märtyrertod sterben müssen unter Nero. Er ist in Rom im Gefängnis und er steckt fest in einer Krise. Timotheus ist auch in einer schwierigen Situation, weil Paulus hat ihn in Ephesus eingesetzt zum Pastor. Und dieser junge Timotheus muss jetzt in den Schuhen von Paulus laufen. Und das ist gar nicht so einfach. Da war ein apostolischer Leiter, ein großer Pastor, der vorher die Gemeinde geleitet hat und soll jetzt der junge Leiter Timotheus die Verantwortung übernehmen. Und in diese Herausforderung, in der er steht, gibt's noch eine Menge Schwierigkeiten. Wenn wir den 2. Timotheusbrief lesen, dann steht in 2 Vers 16, es gibt da dummes Geschwätz, Tratsch. Es gibt Streitigkeiten in der Gemeinde. Es gibt verschiedene endzeitliche geistliche Konfrontationen und Strömungen. Falsche Lehren machen sich breit und es gibt Lieblosigkeit nimmt zu, nimmt Überhand. Es gibt Verleumdungen und das unter den Geschwistern. Es gibt sogar sexuelle Verführungen und Ausnutzung und das auf der Ebene von Gemeinde alles, wo Vertrauen auch missbraucht wird. Und dann hat Timotheus als junger Mann auch nochmal seine eigenen Herausforderungen. Und Paulus sagt zu ihm in 2 Vers 22, wie er den Kampf bestehen kann gegen die eigene jugendliche Begierden und Lüste. Also eine ganze Menge auf jeder Ebene. Persönlich hat er seine Herausforderungen. Er wird angefeindet. Er hat in der Gemeinde mit verschiedenen Lehrströmungen zu tun. Und Lieblosigkeit macht sich breit, alles Mögliche. Und der junge Timotheus steht jetzt da und Paulus sagt zu ihm dieses Wort. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mit anderen Worten, lieber Timotheus, ich weiß, es ist not easy im Moment. Aber ich weiß auch, du hast von Gott das bekommen, was du brauchst, um in dieser Situation, in dieser Krise richtig zu agieren. Nicht nur zu reagieren, sondern zu agieren. Und dann wird da eben auch aufgezählt, eben in 1 Vers 7, du hast durch den Heiligen Geist Kraft, Liebe und Besonnenheit bekommen. Du hast ein gutes Vorbild in 1 Vers 5 in deiner Mutter und in deiner Großmutter. Schau mal auf deine Wurzeln des Glaubens. Du hast gutes Vorbild bekommen. Und auch schreibt weiter in Kapitel 2 Paulus, wie Timotheus seinem Vorbild, nämlich dem Vorbild von Paulus, auch folgen kann. Dann sagt er weiter in 3 Vers 16, du hast Gottes Wort und es lehrt dich zu erkennen, was wahr ist, und was Gottes Wille ist. Weiter sagt zu ihm, du hast eine Berufung, du hast dich da nicht selbst eingesetzt. Und deine Berufung ist als erstes, du bist ein Kind Gottes. Und zweitens, du bist eingesetzt in den Dienst und nicht du selbst hast dich dahingestellt, sondern Gott hat dich berufen. Besinn dich mal darauf. Und außerdem, in Kapitel 4, Vers 5 zum Ende des Briefes, dann sagt Paulus nochmal, verliere nicht das Ziel aus den Augen, Menschen zu Christus zu führen. Bei all dem, was da los ist, verliere nicht das Ziel aus den Augen, Menschen zu Christus zu führen. So. Wir alle erleben auch Krisen. Wir erleben Stresssituationen. Gesellschaftlich, aber auch persönlich. Gesellschaftlich sind da verschiedene Krisen. Denken wir mal so ein bisschen zurück. Einfach nur mal die letzten 10 Jahre. Da war die Finanzkrise. Kaum hatten wir die Finanzkrise überwunden, dann hieß es Flüchtlingskrise. Und kaum war das irgendwie geregelt, dann heißt es Corona-Krise. Corona ist in aller Munde. Und sobald die Corona-Krise überwunden ist, wird ganz bestimmt auch schon die nächste Krise kommen. Man sagt, eine Wirtschaftskrise. Man spricht von einer Systemkrise. Erschütterungen sind da und wir müssen uns nicht darüber wundern, weil es ist auch ein Zeichen der Endzeit, dass diese Krisen, diese Erschütterungen auch häufiger werden. Und Jesus selbst hat uns das sogar verheißen. Er hat uns eine Zusage gemacht und gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Ihr werdet Bedrängnis haben. Johannes 16, Vers 33, wenn ihr mitlesen mögt. In der Welt kommt ihr in Schwierigkeiten. Aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Ich gebe euch meinen Frieden. Er sagt nicht, ich werde euch vor jeder Bedrängnis, vor jeder Krise, vor jeder Schwierigkeit bewahren. Nein, ihr kommt da rein in Bedrängnis, in Schwierigkeiten, aber meinen Frieden gebe ich euch. Und ich habe die Welt überwunden. Also mit mir seid ihr auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Persönliche Krisen, wenn plötzlich Krankheit da ist und es geht nicht mehr das Leben weiter, wie du dir das vorgestellt und geplant hast. Viele von uns kennen das, ich auch und in der Familie kenne ich das auch. Verlust eines nahen Menschen. Du kannst ihn nicht mehr besuchen gehen. Er ist nicht mehr da, er ist gestorben. Vielleicht ist eine Katastrophe passiert und er ist ums Leben gekommen. Beziehungskonflikte, Beziehungen zerbrechen, Ehe, Krisen. Verschiedenste Situationen, finanzielle Nöte, Sinnkrise, wo du plötzlich merkst, ich kann nicht einfach so weitermachen, das macht alles irgendwie keinen Sinn und du findest keinen Sinn im Leben. Glaubenskrisen, wo vielleicht alte Vorstellungen und Formeln, die du geglaubt hast, nicht funktionieren, weil ja, jetzt ist es gefragt, Gott wirklich zu kennen. All das begegnet uns und dann ist es so, dass besonders in Krisensituationen wir in unseren Gedanken erstmal wie unter einem Sturm stehen. Erklärungsversuche. Ah, das ist weil oder so und so. Oft ist es so, dass in Krisen wir geneigt sind, die Situation auch erstmal zu leugnen. Zu sagen, nein, das ist nicht so. Wirklich zu leugnen und lassen diesen Schmerz dann oft auch nicht an uns ran. Versuch, den Schuldigen zu finden. Und daraus entstehen dann oft auch Verschwörungstheorien. Weil irgendjemand muss doch schuldig sein. Jemand hat das doch eingebrockt. Das waren die Chinesen oder das sind die Illuminatis oder und manchmal ist es so abstrus. Aber ja, das ist normal, dass der Mensch einfach einen Versuch unternimmt, eine Erklärung zu finden, einen Schuldigen zu finden. Und dann gibt es Aufrufe zum Widerstand oder Aufrufe zur Vernunft. Und ja, in unseren Gedanken, da ist so ein richtiges Schlachtfeld der Gedanken. In unseren Gefühlen, wenn eine Krise da ist, wenn wir unter Stress geraten, dann ist oft erstmal Irritation. Wir sind durcheinander. Dann gibt es Enttäuschung. Dann geht's oft weiter, dass wir uns so einfach hilflos ausgeliefert fühlen. Angst macht sich breit. Überforderung. Wut. Hass. Und dann passiert auch geistlich noch was in so einer Krisensituation. Geistlich gibt es einen Widersacher. Es gibt den Teufel tatsächlich und er setzt alles daran, gerade solche Situationen auszunutzen, um uns von Gott fern fühlen zu lassen. Dass wir in so einer Situation, Stresssituation, irgendwie uns lost fühlen. Wo ist Gott? Ich spüre nichts mehr von Gott. Was der Feind vorhat, er will Entzweiung. Er will, dass wir Gott nicht mehr spüren, dass geistlich wir durcheinander sind. Und dann geht es weiter auch in unserer eigenen Seele, eine innere Zerrissenheit. Die Harmonie in der eigenen Seele, der Friede geht weg und wir fühlen uns so zerrissen. Ein Gedanke jagt den anderen und wir sind innerlich entzweit. Und das führt auch dazu, dass wir auch in unseren Beziehungen Entzweiung erleben. Wir distanzieren uns, wir verstecken uns in unseren irgendeinen falschen Schutzraum, wir isolieren uns, vernachlässigen die Gottesdienste, sind nicht dabei, meiden jedes vernünftige Gespräch und irgendwie Isolation. Und das ist das, was der Feind auch geistlich erreichen möchte. Oder dass wir uns streiten, dass Meinungsverschiedenheiten so aggressiv auch ausgetragen wird, dass keine Toleranz da ist, einander einfach mal stehen zu lassen, sondern dass man irgendwie dann meint, den anderen irgendwie überzeugen zu müssen, sich schnell angegriffen fühlt. All das passiert in Krisensituationen. Wir merken also, was auf dem Spiel ist, ja? Und wie gesagt, wie schnell passiert es? Und nachher merken wir, ach Mensch, wäre ich doch ein bisschen besonnen gewesen. Hätte ich doch mal in Ruhe nachgedacht. Hätte ich doch nicht gleich so einen Scheiß gemacht, auf Deutsch gesagt. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so wichtig, dass wir in Krisensituationen ganz besonders besonnen reagieren. Erst einmal zur Ruhe kommen. Und dann uns besinnen auf das, was Gott uns eigentlich gegeben hat. Das Jahr 2020 geht langsam zu Ende. Und jemand hat mal gepostet auf Facebook, dieses Jahr habe ich nicht das bekommen, was ich haben wollte, aber ich habe angefangen, wertzuschätzen, was ich alles schon habe. Das ist auch eine Chance, die eine Krise bietet, dass wir anfangen, wertzuschätzen, was wir alles haben. Uns da auch genügen zu lassen, dankbar werden. Also es ist wichtig, dass wir in einer Krisensituation uns besinnen auf das, was wir alles auch schon haben, was Gott uns gegeben hat. Dass wir uns besinnen auf das, dass Gott immer noch regiert. Dass er alles immer noch in seiner Hand hält. Dass er bei uns ist und dass er zu uns steht, dass Gott regiert. Dass wir uns besinnen auf das, was in unserer Verantwortung steht. Und auf das, was eben nicht in unserer Verantwortung steht. Oft leiden wir unnötig, weil wir uns um Dinge kümmern, die gar nicht in unserer Verantwortung sind. Und dann in einer Krise ist es immer auch ganz wichtig, prüfet alles, und das Gute behaltet. Das steht in 1. Thessalonicher 5, 22. Oder in anderer Stelle, prüft, was der Wille Gottes ist. Und beim Prüfen, da ist es wichtig, dass wir nicht zuallererst die Situation prüfen, sondern zuallererst uns selbst und unser eigenes Herz prüfen. Im Psalm 139, Verse 23 und 24, da betet David und sagt, prüfe mich. Wenn die Techniker bitte die Stelle einblenden. Psalm 139, Vers 23, 24, da steht geschrieben, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich auf den Weg zum ewigen Leben. Dass wir unser Herz Gott hinhalten und sagen, Gott, prüfe du mich. Hilf mir zu erkennen, wenn ich auf dem falschen Weg bin. Ich bringe dir mein eigenes Herz. Es ist wichtig, dass wir prüfen, warum macht mir diese Situation zum Beispiel Angst oder warum macht mich das so wütend? Was wird in mir getriggert durch die Situation, die mir gerade begegnet? Bin ich generell im Frieden mit Gott, mit mir selbst und mit meinen Mitmenschen oder bin ich generell in einem ungesunden Zustand? Und wenn ich in einem ungesunden Zustand bin, dann kann ich die Situation gar nicht richtig bewerten und prüfen, sondern da muss ich erstmal bei mir selber zur Ruhe kommen. Da müssen wir unbedingt anfangen. Und wenn wir das getan haben und zur Ruhe gekommen sind, dann können wir die Situation, in die wir plötzlich hineingekommen sind, auch prüfen und das sollen wir auch. Als erstes steht dann ein Faktencheck an. Ist es wirklich so, wie mir das jetzt in dem Moment vorkommt oder habe ich alle Informationen dazu? Komm, wir lernen mal bei Jesus. Annemarie, kannst du mir bitte ein Glas Wasser geben? Das wäre nett, danke. Wir lernen bei Jesus. Jesus ist öfter in Krisen oder in Drucksituationen gekommen. Und das, was ich bei Jesus sehen kann, ist also Besonnenheit pur. Wir können richtig bei Jesus lernen, wie wir besonnen reagieren können in jeder Situation. Ich nehme mal eine Geschichte raus, und zwar Matthäus Kapitel 4. Wir lesen das nicht, wir kennen die Geschichte, kann man gerne zu Hause nachlesen. Jesus tritt seinen Dienst an. Und nachdem er getauft wurde, wird er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und hat eine 40-tägige Gebets- und Fastenzeit. Und am Ende dieser 40 Tage ist Jesus in einer gewissen Krise. Körperlich, er ist ausgehungert, er ist müde und er braucht dringend was zu essen, was zu trinken. Und ja, einfach auch in dieser Situation, wo er so ausgepowert ist, geistlich ist er zwar frisch, aber körperlich total schwach. In dieser Situation kommt der Teufel, schleicht sich an ihn heran, vielleicht auch mit einem Gedanken, der dann so kommt, und sagt zu ihm, ja, mach doch aus diesen, wenn du Gottes Sohn bist, greift seine Identität an und sagt, ja, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Was antwortet Jesus? Hat er einfach gesagt, hey, das werde ich dir beweisen, dass ich Gottes Sohn bin. Natürlich kann ich Wunder tun. Ich werde jetzt Brot machen. Das steht mir zu. Das hole ich mir jetzt, das Brot. Nein, Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes geht. Das heißt, es geht nicht nur um Brot im Leben, es gibt noch andere Dinge, die wichtig sind. In einer Stresssituation, einer Krisensituation ist es oft so, das Problem, dass sich alles auf die eine Sache zuspitzt, als ob es nur darum im Leben geht. Alles nur noch Corona, Corona, Corona. Oder eine andere Situation, Krankheit, da ist eine negative Diagnose und es geht alles nur noch um diese Krankheit. Du beschäftigst dich mit dieser Krankheit, du liest unendlich über diese Krankheit und alles das Negative, was es da zu dieser Krankheit gibt, das denkst du, ja, das alles trifft mich jetzt. Oder in einer Situation, wo Verlust ist, da denkst du nur noch an diesen Menschen, der dir fehlt und es tut so unendlich weh. Oder, ne? Finanzkrise, was auch immer wir erleben. In einer Krise sind wir geneigt, auf diese eine Sache alles zu fokussieren und dann sind wir nicht ganzheitlich weise, nicht besonnen, sondern irgendwie einseitig. Schaut mal, wie Jesus reagiert hat. Er hat nicht einseitig reagiert, sondern gesagt, ja, Brot ist wichtig und ich habe auch Hunger. Aber das ist nicht alles. Es gibt mehr im Leben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Eine Situation will ich, also damit das so praktisch wird, ne? Ich poste einen Bibelvers auf Facebook. Und ein Facebook-Freund, der übrigens auch eine kleine Gemeinde leitet, reagiert darauf und sagt, ja, das gilt auch bei Corona. Und auf seiner Seite ruft er immer nur zu Protesten gegen Schutzmaßnahmen, gegen die Bundesregierung und alles Mögliche. Also ständig, es dreht sich alles um Corona. Und dann habe ich geschrieben, komisch, warum geht es bei dir immer nur um Corona? Und er reagiert wieder darum und sagt so nach dem Motto, bist du der Einzige, der noch nicht mitbekommen hat, dass es zurzeit auf der ganzen Welt nur um Corona geht? So, okay, bei mir geht's nicht nur um Corona. Corona ist auch ein Teil, eine Herausforderung, die wir gerade zu meistern haben. Aber es geht um so viel mehr im Leben. Ja? Amen? Und es ist so wichtig, weil wenn wir so auf eine Sache uns zu sehr fokussieren, das kann nur schlecht werden. Das kann unbesonnen werden. Wir reagieren darauf, wir überreagieren, wir überbewerten die eine Sache. So, Jesus hat das nicht getan. Und das nächste in diesem Faktencheck, den Jesus tut, ist, er macht diesen Faktencheck mit dem Wort Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, es steht geschrieben, ne? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Teufel reagiert auch darauf und sagt, aha, es steht geschrieben. Ja, es steht aber auch geschrieben, dass die Engel dich auf seinen Händen tragen werden und dass dir nichts passieren wird. Dann stürz dich doch runter von der Zinne des Tempels und dann beweise doch, dass du Gottes Sohn bist und dann sollen die Engel Gottes dich doch tragen. Jesus macht den Faktencheck, obwohl es jetzt schon mit der Bibel kommt, ne? Und er sagt, Moment, nein. Es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Das ist nicht einfach irgendwie ein Spielzeug, die Vollmacht, die Gott seinen Kindern gibt, sondern wir müssen prüfen. Mir begegnen Menschen, die irgendwie sagen so, ja, Corona, da glaube ich nicht dran und mir kann das nicht passieren, weil ich proklamiere jeden Morgen Psalm 91 und Psalm 23 und ich bin geschützt, das kann mir nicht passieren. Weiß ich nicht, ob das gesund und richtig ist. Man kann nicht sagen, dass jeder, der irgendwie erkrankt, nicht genug geglaubt, nicht genug proklamiert hat oder irgendwie. Ich glaube natürlich, dass wir von Gott geschützt und gesegnet sind, aber auch wir können und dürfen uns nicht irgendwie übergeistlich gebärden und hochmütig sagen, ja, mir kann das nicht passieren. Das ist wichtig, dass wir da gesund damit umgehen. In diesem Kontext hat mir geholfen, von Martin Luther zu lesen, wie er reagiert hat, als 1927 in Wittenberg die Pest ausgebrochen ist. Da hat er so gesagt, wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Meine Sicht dazu, ich glaube nicht, dass Gott der Absender ist, dass die eine Seuche, dass eine Pandemie, dass Krankheit, dass diese Ungerechtigkeit und all diese Dinge, ich glaube nicht, dass sie von Gott kommen. Ich glaube, dass es in erster Linie dadurch kommt, dass Gott den Menschen die Entscheidungsfreiheit gegeben hat und dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und so lässt Gott das auch zu. Aber es entgleitet ihm nicht. Er wacht immer noch darüber. Gut, aber sei es drum. Es geht um das, was danach steht. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen nicht durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Also so wie in dieser Zeit, ne? Lüften, unnötige Kontakte meiden, nicht für jemand anderen Ursache zum Tode zu werden durch meine Nachlässigkeit. Und dann steht aber, wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Ich glaube, wir sollen nicht irgendwie Panik und Angst haben vor Corona oder anderen Situationen, die uns begegnen. Aber wir sollten auch nicht leichtfertig damit umgehen. Mein Papa ist ja an Corona gestorben, das habt ihr mitbekommen. Und ich war bei ihm, als er schon schwer krank war, in den letzten Tagen nicht mehr ansprechbar und hochinfektiös. Ich wusste darum. Aber mir war auch wichtig, ihn zu besuchen. Was mache ich jetzt? Dann habe ich mir eine FFP2-Maske aufgesetzt. Dann bin ich hingegangen, habe das Fenster aufgemacht, dass Luft da ist, bin nur eine Viertelstunde dort geblieben, habe zu ihm gesprochen, habe gebetet, bin wieder gegangen, bin am nächsten Tag wiedergekommen, habe das Gleiche getan und im Anschluss, 2 Tage, 3 Tage später, bin ich zum Arzt gegangen und habe mich untersuchen lassen. Und Gott sei Dank habe ich dann negativ bekommen und negativ ist positiv in dem Fall. Und bis dahin habe ich mich freiwillig in Quarantäne begeben. Also Vernunft, Besonnenheit ist nicht Angst, ist nicht Panik, ist nicht Unglaube. Ich glaube, dass Gott uns einen gesunden Verstand auch gegeben hat. Und wir tun nicht gut daran, wenn wir uns irgendwie einseitig positionieren, entweder in Angst oder in Aufregung gegen alle Schutzmaßnahmen und alles Mögliche mehr. Oft ist es dann so einseitig, ich nenne mal so ein paar andere Themen, weil das betrifft uns ja alle. Auf einmal geht es nur noch um Trump und Biden. Biden oder Trump. Und die einen haben prophezeit, dass Trump der nächste Präsident sein wird. Einige wenige haben prophezeit, dass Biden es sein wird. Und dann haben Wahlen stattgefunden und es gab ein Ergebnis, aber dieses Ergebnis ist immer noch nicht endgültig anerkannt worden und es gibt da Streitigkeiten. Und das Schlimme ist, dass die Christen sich da so zerstreiten und diejenigen, die das eine prophezeit haben oder das andere, sind auch nicht bereit, diese Prophetie zurückzunehmen. Und zu sagen, da habe ich wohl falsch gehört. Und überhaupt glaube ich, dass so eine Art von Prophetie nicht von Gott ist. Weil in der Bibel steht ganz klar geschrieben, dass das prophetische Wort dazu da ist, andere im Glauben aufzubauen. Erstens, zweitens zu ermutigen und auch zu ermahnen. Und drittens, um zu trösten. Und nicht, um vorauszusagen, wer dein Ehepartner sein soll. Und nicht, um vorauszusagen, wer der nächste Präsident sein wird, sondern da hat Gott den Menschen auch die Wahl gegeben. Und immer noch ist es so, dass Gott die Geschicke lenkt und dass er immer noch regiert und das letzte Wort hat. Aber nicht, irgendwie prophetisch in die eine oder andere Richtung und Aufrufe zu machen und so weiter. So traurig, was in den sozialen Medien los ist. So eine Unreife, so eine Unbesonnenheit. Und hey, die Leute da draußen, die Jesus nicht kennen, die lesen das alle und denken, die haben doch ein Rad ab. Es ist so wichtig, dass wir als Christen, als Kinder Gottes lernen, besonnen zu reagieren, Ruhe zu bewahren, auch die richtigen Prüfkriterien an die Hand nehmen, nämlich das Wort Gottes und prüfen. Und dann auch gibt es Glaubensgeschwister, gute Vorbilder, wo wir das auch prüfen können. In jeder Situation und Lage, in der wir uns befinden. Und dann geht diese Versuchung Jesu ja weiter und der Teufel will am Ende, dass Jesus ihn anbetet, sich vor ihm niederwirft und ihn anbetet. Und der Teufel verspricht Jesus alles, und zwar sofort, alle Reiche dieser Welt. Und das ist das endgültige Ziel des Teufels, dass wir nicht mehr Jesus anbeten, dass wir nicht mehr Jesus und den Willen Gottes suchen, sondern dass wir auf eigene Kraft vertrauen, dass wir uns irgendein Idol machen. Und es muss ja nicht gleich der Teufel sein, sondern dem Teufel genügt es schon, dass wenn wir nicht auf Jesus schauen, sondern auf eigene Machbarkeit, auf eigene Kraft, auf andere Menschen, die uns retten und helfen sollen in dieser Situation. Letztendlich geht es um die Frage der Anbetung. Wen oder was bete ich an? Bete ich Jesus an, schaue ich auf ihn, suche ich nach seinem Willen oder suche ich irgendwelche andere falsche Quellen auf und falsche Lösungen? Es gäbe noch sehr viele Beispiele, um zu zeigen, wie Jesus besonnen reagiert hat. Ich will einfach nur, ich merke, die Zeit läuft davon, aber ich benenne einfach nur so ein paar Situationen. Einmal wird Jesus angegriffen, er wäre der Oberste von Dämonen. Hat Jesus wütend reagiert? Nein, Jesus hat vernünftig geantwortet. Naja, wenn ihr meint, aber wenn ein Reich in sich entzwei ist, wie soll das was werden? Überlegt doch mal selber. An anderer Stelle ist es so, dass Jesus seine Jünger vorausschickt nach Samarien, damit sie seine Ankunft vorbereiten, aber die Menschen dort haben Jesus abgelehnt. Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, die sagen, Jesus, sollen wir die Vollmacht Gottes ergreifen und Feuer vom Himmel kommen lassen? Jesus sagt, bloß nicht, Jungs, was fällt euch ein? Wes Geisteskinder seid ihr denn? Der Sohn Gottes ist gekommen, nicht zu richten, zu zerstören, sondern zu retten. Jesus hat Besonnenheit gelehrt, seine Jünger. Dann denken wir mal an Gethsemane, wo seine Seele so innerlich zerrissen war und er Blut geschwitzt hat. Jesus war besonnen und ist zum Vater gegangen, er ist ins Gebet gegangen und er hat nicht einfach nur irgendwie reagiert. Vor Pilatus steht Jesus und soll sich verantworten. Und er hätte jetzt eine Legion Engel rufen können. Und alle oder viele haben erwartet, dass Jesus jetzt übermächtig eingreift und das politische System dieser Welt auf den Kopf stellt. Aber Jesus reagiert besonnen und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn ich wollte, ich könnte, aber nein, ich bin nicht dazu gekommen, hier das Weltsystem umzustürzen, sondern die Herzen zu verändern. Okay, es gäbe noch sehr, sehr viele Beispiele. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28 bis 30, und das möchte ich mit euch zusammen noch lesen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid. Ich will euch erquicken. Und weiter steht, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also wir dürfen, Jesus lädt uns ein, dass wir bei ihm lernen. Er ist sanftmütig, von Herzen demütig. Er ist nicht irgendwie einfach impulsiv, reaktiv. Er hat auch starke Emotionen. Jesus hat geweint, Jesus war auch wütend. Das ist kein Problem. Es ist normal und gut und gesund, dass wir Emotionen haben. Aber wir sollen zur Ruhe kommen, bevor wir irgendwie reagieren. Lernt von mir, sagt Jesus. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Kommt zu mir, wenn ihr Stress habt, wenn ihr in einer Krise seid. Kommt zu mir, wenn ihr mühselig beladen seid. Lernt von mir. Ich werde und will euch Ruhe geben. Es gibt einen Weg, wie wir eben nicht einfach nur reagieren, sondern wie wir von ihm Kraft, Liebe und Besonnenheit empfangen. Wir gehen zurück zu der ersten Stelle, 2. Korinther 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, Ängstlichkeit, sondern, 1. Korinther, 2. Timotheus 1, Vers 7 bitte, sondern er hat uns, 2. Timotheus 1, Vers 7, genau, hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Wenn wir Furcht haben, wenn wir unter Druck sind, dann haben wir keine Kraft, dann haben wir keine Liebe, sondern eher macht sich Hass breit, dann sind wir unbedacht. Aber Jesus bietet uns an und sagt, in meinem Geist habt ihr Kraft, Liebe und Besonnenheit. Furcht ist auch ein Geist. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Ein Geist nicht im Sinne von ein böser Geist, sondern im Sinne von Gesinnung, eine Einstellung, eine Mentalität, ein Zustand, in dem wir uns befinden. Und das kann auch so eine geistliche Macht sein, die uns unter Kontrolle hält und dass wir Kontrollverlust erleben, aber versuchen, das noch unter Kontrolle zu halten. Dass wir Angst bekommen, dass es so eine Übermacht über uns gewinnt. Ja? Also Furcht kann, also ist so ein Geist, eine Einstellung, eine Macht. Aber wir haben eine andere Macht von Gott bekommen, die wir dagegen halten können, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich glaube, wir würden viele, viele Fehler vermeiden, viele unnötige Reaktionen, die wir dann bereuen, wenn wir uns darauf besinnen würden, bei Jesus zu lernen und sagen, halt, stopp, Gott, gib mir deine Kraft, in dieser Situation Ruhe zu bewahren. Man braucht manchmal Kraft dafür, Ruhe zu bewahren. Gib mir deine Kraft zum Lieben, zum Vergeben. Und er ist da und schenkt uns das. Und er schenkt uns Besonnenheit, Disziplin, ganzheitlich, weise zu entscheiden, gesunden Verstand zu bewahren in dieser Situation. Das ist für uns da. Und dazu möchte ich heute auch einladen, dass wir uns darauf besinnen. Und wenn wir uns verrannt haben, wenn wir unbesonnen reagiert haben und schon Schaden angerichtet wurde. Oft ist es in den Beziehungen und gerade zu den Menschen, die uns am nächsten stehen. Dann ist es gut, wenn wir Gott um Vergebung bitten und dass wir den Weg zu unserem Nächsten suchen und sagen, vergib mir bitte, da habe ich überreagiert, da war ich nicht besonnen, da war ich so in Rage, das tut mir leid. Ich will lernen, besonnen zu sein. Oder da, wo wir uns irgendwie in irgendeiner politischen Meinung irgendwie so verrannt haben und zerstritten haben sogar, dass wir sagen, halt, stopp, ich will besonnen sein. Dass wir umkehren aus unserer Unüberlegtheit. Dass wir die Bibel, das Wort Gottes, Jesus selbst und auch geistliche Menschen, die uns vorangehen, zum Vorbild nehmen, so wie es bei Timotheus auch war. Dass wir einen Check machen. Das eigene Herz checken, was triggert mich da, warum? Und es Gott hinhalten, dass wir einen Faktencheck machen, ist das wirklich so, wie mir das jetzt gerade vorkommt? Nicht einfach nur irgendwas weiter posten, weiter sagen und so weiter, erstmal prüfen, stimmt das wirklich, die Sache mit dem Ermächtigungsgesetz und einfach nur weiter posten? Hey, erstmal die 38 Seiten lesen, was da geschrieben steht. Ist doch zugänglich, nicht einfach nur schnell weiter. Also ich kriege auch so viel immer wieder weiter, ne? Und das ist nicht gut. Es ist gut und wichtig, dass wir einen Faktencheck machen. Ein Faktencheck dann auch mit der Bibel im Einklang. Passt das so? Ist das, was Gottes Wort uns sagt? Ins Gebet zu gehen und im Gebet zur Ruhe zu kommen und das im Gebet auch vor Gott zu bewegen und das Ziel nicht vor Augen zu verlieren. Es geht darum, dass wir so viele wie möglich Menschen zu Jesus einladen und uns nicht irgendwo verrennen. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das hast du von Gott bekommen. Nutz das. Wohnt Jesus in dir? Dann hast du den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit bekommen. Wohnt Jesus in dir? Dann will er dich lehren. Er lädt dich ein. Komm zu mir. Wir machen das zusammen. Lerne von mir. Ich will dich lehren. Ich will dir zeigen. Aber halte inne. Reagier nicht einfach nur. Besinne dich darauf. Wer sagt, ich will Besonnenheit lernen? Ich will Besonnenheit lernen. Ich möchte dafür beten. Und ich lade das Lobpreisteam nach vorne ein. Wir werden ein Lied noch zusammen singen, in dem es eben auch darum geht, dass Gott größer ist als jede Situation, die uns trifft. Halleluja. Jesus, danke dir, dass du uns den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit gegeben hast. Und dass du uns lehrst, in deinem Geist zu reagieren oder zu agieren, uns nicht triggern zu lassen. Dass du uns heilst, da wo wir Verletzungen haben und da wo wir geneigt sind, irgendwie überzureagieren. Dass du uns nahe bist. Danke, dass du uns den Geist gegeben hast. Und gerade in dieser letzten Zeit, wo wir immer wieder in Bedrängnis kommen, in Schwierigkeiten geraten, irritiert sind, wir wollen besonnen sein und wir wollen uns auch auf das Gebet besinnen. Wir wollen uns auf dich besinnen.